Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst du auch. Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja!
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Herzlich willkommen zu der Halloween-Folge, wobei Halloween, sobald das ausgestrahlt wird, schon längst vorbei ist.
Ja, bist du so ein Halloween-Typ? Also bist du, verkleidest du dich und gehst auf Partys und läufst so Trick-or-Treat-mäßig durch die...
Ich mag das ganz gerne. Erstmal, also wir nehmen wirklich heute am Halloween-Tag auf.
Ja.
Halloween übrigens genau das, was wir auch sagen werden, wenn wir Dezember in Wien auftreten.
Oh!
Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt.
Weiß ich auch nicht. Auf wien.gefühltefakten.de.
Genau, kann man einfach mal nachgucken, ob es noch Restkarten gibt. Es geht so. Also ich verkleide
Starker
mich.
Starker Gag übrigens.
Dankeschön.
Ich muss jetzt auch mal, muss ich mal loben. Jetzt.
Vielen Dank. Danke. ich verkleide mich tatsächlich ganz gerne. Also ich finde Verkleidung auch an Karneval und so geben dem Alltag so eine angemessene Absurdität. Wobei ich das in der Theorie mache, in der Praxis dann eher nicht so. Aber in der Theorie verkleide ich mich sehr gerne.
Ich finde fast... Also wenn du in Köln lebst, ne, gibt es fast zu viele Tage, an denen sich verkleidet wird, meiner Meinung nach. Weil du hast in Köln sowieso schon den 11.11.
Ja.
Ab 11.11 Uhr steht die Stadt still. Kann niemand nachvollziehen, der das noch nicht in Köln erlebt hat. Aber es ist einfach bonkers.
Es ist auch wirklich auf die Minute. Also dann sind man in Business-Meetings, die Feuerzahlen werden und dann geht die Uhr auf 11.11 Alle reißen sich die Kleider vom Leib, es wird der ganze Saal vollgeschissen und dann am nächsten Tag, also jedenfalls die Feuerauszahlungen müssen wir noch ein bisschen anpassen. Und
ja, du erzählst es so lustig, aber es ist wirklich so. Es ist tatsächlich so. Dann halt natürlich im Februar Karneval die Woche auch alle immer komplett verkleidet. Und jetzt, ich weiß gar nicht, seit wie lang das schon ist, dass jetzt Halloween so ein krasses Ding ist. Also ich weiß, dass bei meiner Schwester und also bei meiner kleinen Nichte und bei meinem kleinen Neffen ist es so völlig normal, dass die sich im Kindergarten jetzt verkleiden. Der Kleine ist als Dinosaurier verkleidet, ich wäre fast geschmolzen, so süß ist das. Aber das ist jetzt irgendwie so, als ich im Kindergarten war, gab es Halloween nicht.
Da war das noch Allerheiligen.
Ja, da war das noch Allerheiligen. Und ja, da wurde sich nicht verkleidet, da wurde am Grab gebetet.
Ja, so nämlich.
Ja.
Das schwappt halt durch diese Globalisierung rüber. Man guckt halt, also ich habe damals auch als einer der Vorreiter irgendwie mit meinen Freunden da mich an Halloween verkleidet und meine Eltern gezwungen, mit mir bis irgendwie 8 Uhr um die Häuser zu ziehen und ganz vielen verwirrten Menschen zu erklären, ja, Halloween, ihr müsst mir jetzt Süßigkeiten geben, so mit 6 Jahren, weil ich das irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Aber mittlerweile ist es auch in Deutschland kulturell angekommen.
Ja, ja, klar.
Und ja, ich, also, ich weiß gar nicht, woher genau Halloween kommt, aber ich weiß, woher der ausgeholte, höhlte Kürbis kommt.
Woher kommt der ausgehöhlte Kürbis? Ich habe so ein geiles Foto gesehen von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, dass die auch Kürbisse ausgehöhlt haben und beide hatten die größten Kampfmesser. Ich war so neidisch. Ich
hätte aber gerne diese die Szene sehe ich vor mir, dass Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone sich zum Kürbisschaben treffen und dann holt Arnold Schwarzenegger so ein Messer raus und Sylvester Stallone so, ja, beeindruckend, holt so ein größeres Messer raus.
Und der Esel von Arnold Schwarzenegger ist daneben. What the fuck?
Arnold Schwarzenegger holt ein noch größeres Messer raus und es schaukelt sich dann hoch. Irgendwann stehen die mit so Atomraketen vor ihren jeweiligen Kürbissen.
Das mochte ich auf jeden Fall. Aber woher kommt das? Dass man das, also, ich ahne es ja. Wahrscheinlich ist es einfach eine, haben die Leute eine, Anführungszeichen, Möglichkeit gesucht, böse Geister von der Türschwelle zu vertreiben.
Das ist so sehr häufig
die Begründung
für jeden Brauch.
Ja, genauso wie es immer so ist, wenn man irgendwie was Landestypisches isst, dass es immer heißt so, wusstest du, dass das ein Arme-Leute-Essen war? Wusstest du, Pizza war eigentlich ein Arme-Leute-Essen?
Kaviar, eigentlich war das ein Arme-Leute-Essen.
Paella war eigentlich ein Arme-Leute-Essen.
Ja, stimmt. Ja, und auch mit den bösen Geistern. Jeder dritte Brauch ist so, ja, um böse Geister zu
vertreiben. Geister war ein Riesenproblem damals.
Naja, aber also wenn Geister sich von so vielen Kleinigkeiten vertreiben lassen, weiß ich, ob wir so viel Angst vor denen haben sollen.
Richtig. Schreckhaft.
Haben so richtig hohe Ansprüche auch, wie so Touris so. Also ich gehe ja nur in ein Haus rein, wenn da kein Knoblauch ist, wenn keine offene Laterne da zu sehen ist in einem Kürbis. Und ich spuke auch nicht, wenn irgendwo ein Kreuz hängt.
Ja,
genau. So richtig kann ich mal mit dem Manager sprechen.
So richtig schlechte TripAdvisor-Bewertung von so einem Geist.
Ja,
also woher kommt es denn jetzt?
Also ist da tatsächlich auch was mit Allerheiligen zu tun. Ich glaube, das sollte so ein bisschen übernehmen, diese Grablichter, die man da irgendwie aufstellt. Aber die offizielle Geschichte ist total random. Kennst du Jack O'Lantern?
Nee, aber
so heißt
das, dass er Lantern heißt.
Ja, also die ausgehöhlten Kürbisse heißen Jack O'Lanterns.
Also wusste ich nicht.
Der Jack ist eine Figur in einem, ich glaube, irischen Märchen oder so.
Ist nicht Jack und Jill, Hänsel und Gretel?
Oh, ich dachte, Hänsel und Gretel sind Hänsel und Gretel.
Mm-mm. Nee, Jack und Jill.
In Amerika zu Jack und Jill gemacht.
Ja.
Gespielt von Adam Sandler und Lisa Kudrow.
Ja.
Der Jack ist so eine Märchenfigur im, ich glaube, irischen Volksglauben ist das jemand, der den Teufel halt reingelegt hat. Der Teufel lässt sich auch sehr häufig in Märchen reinlegen.
Extrem dumm, der
Teufel. Muss man auch mal sagen.
Aber auch so in deutschen Märchen, so, dass es dann so reicht, dass man, wobei das ist nicht der Teufel, das ist der Bondelgrammer. Dass der dann sich ab. Was
ist denn der Bondelgrammer?
Der Bondelgrammer, kennst du das nicht?
Nee.
Wie heißt das Märchen? Das gibt's eine Verfilmung mit Bully Herbig, ganz furchtbar.
Was?
Da ist die Story, dass der Bondelgrammer, also quasi der Tod ist es eigentlich,
ja.
Dass der sich abfüllen lässt und dann mit Bully Herbig um die Seele zockt. Ich glaube, die würfeln dann oder so.
Aber sehr viele Märchen über den personifizierten Tod, der sich irgendwie doch austricksen lässt.
Ja, ja.
Auch bei Jack ist auch so, der Teufel kommt halt und sagt so, du bist fällig. Und dann sagt Jack, oh, bitte nicht, komm, kannst du mir nicht zumindest noch ein letztes Bier ausgeben? Und dann sagt der Teufel, weil er ist die Inkarnation des Bösen.
Und
sagt,
Alkoholiker?
Ja, klar, warum nicht? Merkt, er hat kein Geld bei sich, weil er ist der fucking Teufel.
Ja.
Warum brauche ich Geld? Und dann sagt er aus irgendeinem Grund, weißt du was, ich verwandle mich selber in eine Münze. Dann kannst du mit dieser Münze das Bier kaufen und dann trinkst du es und danach verwandle ich mich zurück. Und dann kommst du mit in die Hölle. Ich weiß nicht genau, was da die Logik ist, ob ich mich falsch erinnere. Sehr viele Lücken in diesem Plan. Aber in dem Moment, in dem er sich in die Münze verwandelt, nimmt Jack den Teufel in Münzform, packt ihn in seinen Geldbeutel.
So eine Jukebox.
Ja, macht Highway to Hell. Macht so ein, irgendwie ein Kreuz auf dem Beutel, keine Ahnung, und der Teufel ist gefangen.
Ah, kann nicht mehr raus, logisch.
Ja, weil der Teufel hat aus irgendeinem Grund, ist machtlos gegen das Kreuz.
Ja.
Und dann sagt der Teufel, komm, weißt du was, ich gebe dir noch 10 Jahre, bitte lass mich raus. Und 10 Jahre später kommt der Teufel wieder, wird wieder von Jack reingelegt.
Weißt du noch wie?
Ja, das weiß ich. Ich habe mich an dieses Bierding erinnert, weil es so absurd ist. Aber wieder, irgendwas total Absurdes.
Ja.
Und beim dritten Mal sagt der Teufel, weißt du was, fick dich doch einfach, komm, ist okay jetzt. Dann komm halt nicht in die Hölle. So, ich habe extra alles vorbereitet für dich, aber dann halt nicht.
Ja.
Und dann lebt Jack halt sein Leben, stirbt irgendwann, kommt nicht in die Hölle, obwohl er kein guter Mensch war, sondern klopft halt an der Tür von Gott. Und Gott so, ja, hier steht, du musst in die Hölle. Und dann so, nein, der Teufel und ich haben so einen Deal. Ich komme nicht in die Hölle. Und dann guckt Gott wie so ein Türsteher nochmal auf die Liste und sagt, du stehst aber auch nicht auf meine Liste. Und ja, dann kann er weder in die Hölle noch in den Himmel. Okay. Und dann ist er in so einer Zwischenwelt gefangen.
Geht in die Kneipe, in der das Bier getrunken
hat. Es ist so eine sehr dunkle Zwischenwelt. Und er hat auch hier, keine Ahnung warum, aber sich eine Rübe mitgenommen.
Eine als Rübe?
Wegverpflegung.
Okay, das ist ein weirdes Märchen.
Und hat dann,
bist du sicher, dass du nicht einfach betrunken irgendwie vom Fernseher eingeschlafen bist?
Ich glaube, damals gab es nicht so viel Konkurrenz in Sachen Geschichten. Und man hat halt genommen, was irgendwie da war.
Bisschen wie in deutschen Vorabendserien.
Ja, genau. Also es gibt nicht so viel Konkurrenz. Ja. Jedenfalls ist er dann da halt in dieser Zwischenwelt und der Teufel hat Mitleid mit ihm aus irgendeinem Grund und sagt dann, komm, es ist so dunkel, nimm ein Stück glühende Feuerkohle aus der Hölle.
Ja, und hat sich die Rübe gebraten.
Und dann hat er die Kohle in die hat Rübe getan und dann als Laterne konnte er dann Licht im Dunkeln machen, aber ist für immer in dieser Dunkelheit gefangen. Und die einzige Lichtquelle ist diese ausgehöhlte Rübe mit einem Stück Feuerkohle drin. Okay,
kein Happy End.
Kein Happy End. Und aus der Rübe wurde irgendwann Kürbis. Und das macht man jetzt auch, um, ich glaube, ihm den Weg zu weisen oder um böse Geister zu vertreiben, irgendwas.
Okay.
Aber es ist völlig wild. Es ist völlig wild.
Vogelwild.
Es ist gar keinen Geschichte
von Jack.
Und man merkt auch, dass früher wirklich Märchen erzählen, die Leute hatten es noch nicht so ganz raus, wie damals im Mittelalter, wenn du so Bilder von Tieren siehst, wo die Künstler noch nicht so ganz raus hatten, wie man Pferde malt oder Katzen. Man hatte noch nicht so ganz raus, was eine gute Story ausmacht.
Also was warst du als Kind verkleidet? Also kannst du dich an so an Kostüme erinnern? Und wart ihr eine Familie, Anschlussfrage, wart ihr eine Familie, die Kostüme gekauft hat oder wurden die selber genäht,
geschneidert? Nein, die wurden selber gemacht.
Ja.
Weil meine Mutter lieber irgendwie 30 Arbeitsstunden rein investiert hat, als sich abzocken zu lassen von so einem Kostümladen für irgendwie 30 Euro einen Umhang zu kaufen. Ja. Und weil dann auch Liebe in dem Kostüm steckt natürlich. Ja. Aber ich hatte sehr viele Kostüme. Meine Mutter hat sehr viel Kostüme auch für mich geschneidert und genäht und alles. Ich war mal ein Teufel.
Okay, und wurdest du, hatte ich jemand betrogen und
dann war ich im Sack? Kurz darauf war ich eine Münze, dann war ich in einem Sack. Ich war mal Zorro.
Ja, jedes Junge Kind war mal Zorro.
Auf jeden Fall. Ich war mal eine Mumie, das war eine gemeine Geschichte, weil meine Mutter mich Monate vorher gefragt hat. Mhm. Halloween-Party kommt wieder, irgendwie in der Schule hatten wir das häufig.
Aber auch wirklich bei Halloween, nicht bei Karneval oder Fasching?
Nee, bei Karneval und Fasching hatte ich das auch häufig, aber auch, wir hatten auch in der Schule immer wieder Halloween-Partys. Mhm. Und Monate vorher hat sie gefragt, du, wir haben das jetzt ein paar Mal durchgemacht, und ich weiß, ich werde nicht drum herum kommen, irgendwie 60 Stunden am Stück irgendwie an irgendeinem Kostüm zu nähen. Sag mir bitte jetzt, was du sein willst, dann mach dir Gedanken drum und dann kann ich das
mega
vorbereiten.
Cool, aber schon.
Und dann sage ich, ich bin zu alt dafür, ich will kein Kostüm.
Wann war das letztes Jahr?
Das war letztes Jahr, genau. Sagt sie, na gut, frag mich nochmal. Sind noch ein paar Wochen, bist du sicher, kein Kostüm? Ich so, kein Kostüm. Hm? Am Abend der Feier, 3 Stunden bevor wir losgehen, oh Mama, ich wäre so gerne Mumie.
Jesus Christ. Auch noch das aufwendigste Kostüm, was es gibt.
Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, hol das Klopapier. Und dann hat sie mir ein Mumienkostüm gemacht. Ja.
Ach, aber wie clever. Oh gut, weil ich habe nämlich jetzt überlegt, mit Verbandszeug und so weiter. Ja klar, Klopapier.
Klopapier, Verbandszeug, alles Mögliche. Und auch sehr aufwendig. Irgendwie dann dran geklebt und alles. Und dann war ich eine Mumie.
War das sehr warm? Auch ein wahnsinnig unpraktisches Kostüm, wenn man pinkeln will. Wahnsinnig praktisches Kostüm, wenn man kacken muss.
Genau den Gag wollte ich gerade machen. Ich dachte ja, sie haben Probleme, wenn ich auf Klo gehe, aber ich war sehr beliebt auf dem Klo.
In der großen Klopapier-Corona-Krise so verfolgt worden im Supermarkt.
Oh, und du gehst als braune Mumie? Also eigentlich war das Kostüm vielleicht einfach eine Mumie.
Ja, das sind ganz coole Kostüme.
Und du?
Ich kann mich erinnern, also wir waren eine Familie, die die Kostüme geschneidert hat. Also meine Mutter hat das halt gemacht natürlich. Und ich kann mich erinnern, die coolsten Kostüme waren Ninja. Und zwar richtig cool Ninja. Komplett in Schwarz. Und auch mit dann so, also so Ninja-Schuhe. Das waren, ich glaube, eigentlich waren es Ballettschuhe in Schwarz. Und Ninja-Schwert. Und ich kann mich erinnern, dass dieses, also es waren halt immer so Plastikschwerter. Und ich hatte eins, das war schwarz, aus Plastik und so ausgehöhlt. Also es war nicht nur so eine Klinge,
ja.
Sondern die war so ein bisschen breiter. Mhm. Und mein Vater hat dieses, und das ist, das, glaube ich, das Coolste, was du machen kannst, hat dieses Schwert genommen, hat es hinten aufgesäbelt mit einer Säge, dass du quasi so einen Hohlraum hattest und hat eine Holzlatte rein.
Nein.
Und dann hatte ich ein fucking Ninja-Schwert, das alle anderen Ninja-Schwerter
kaputt gehauen hat.
Das war so geil. Da war ich mal Robin Hood, das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe immer mir erst die Waffe ausgesucht und dann das passende Kostüm dazu. Pfeil und Bogen waren halt mega cool. Ja. Pirat logischerweise. Und mein allererstes Kostüm, das weiß ich nicht mehr, aber das haben mir meine Eltern erzählt, war ein Clown-Kostüm.
Ich war auch mal Clown.
Aber ich hatte noch ein Gewehr.
Du warst ein Horrorclown.
Ich war ein Horrorclown.
Ich war einfach nur ein Clown. Hast du noch ein Foto davon?
Meine Eltern bestimmt.
Ich auch. Vielleicht können wir das ja gemeinsam posten. Ja,
total gern. Muss ich mal suchen. Das ist wieder sowas, wo meine Eltern irgendwie den Keller, die Fotoalben 4 Stunden durchsuchen müssen, dass ich kurz ein Haha auf Instagram posten kann. Das war auf jeden Fall, das war immer cool. Ich kann mich auch erinnern, kannst du dich noch an so, bei uns in Bayern hieß es Erbsenpistolen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Also ich,
gab's das bei dir?
Ich weiß nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, was es ist. Einfach Pistolen, wo...
Du konntest Erbsen reinfüllen.
Erbsen,
also getrocknete Erbsen, oder es gab natürlich auch so Kugeln, die man kaufen konnte. Und ja. So Erbsen haben halt genauso reingepasst, waren dann viel billiger. Und mit so einem Mechanismus, einem Federmechanismus, konntest du halt ballern. Also richtig schießen damit.
Ah, krass.
Und ich kann mich erinnern, dass in dem, es war so ein Wirtshaus in Bayern, in Narbeck. Und von Narbeck habe ich schon mal erzählt, weil da die Brauerei ist, mit der ich quasi aufgewachsen bin. Die hatten da so ein Wirtshaus und da waren immer die größten Erbsenpistolen-Schlachten. Also die Kinder von außerhalb gegen die Kinder aus Narbeck. Und da waren irgendwie so 40 Kinder, 20 gegen 20 und alle haben so mit so Erbsenpistolen geballert. Und das war also klar. Also ein bisschen kampfverherrlichend.
Ein bisschen irre,
aber das war das Geilste der Welt. Das war so.
Wie konnte man denn gewinnen? Also muss man sich dann...
Niemand hat gewonnen. Also die haben mir nicht wehgetan, jetzt hat ja nie irgendjemand aufgegeben.
Okay. Oder so.
Die ganze Zeit. Das war echt fantastisch. Deswegen habe ich Fasching, hatte ich immer so in guter Erinnerung. Aber Halloween haben wir damals, nicht gefeiert damals.
Ja, bei uns war es eher auch so die Underdog die Underdog-Feier und Karneval dann das eigentlich große Ding. Ist ja auch bald. Und da finde ich es immer so angenehm, wenn in Köln zumindest die ganze Stadt sich verkleidet, weil es halt so eine angemessene Absurdität reinbringt. Ja, du siehst die schlimmsten Szenen, aber es ist halt irgendwie lustig, wenn plötzlich, also wenn sich in normaler Weise zwei Menschen in der Bar streiten und irgendwie auf die Schnauze hauen wollen, ist es irgendwie gruselig. Aber wenn der eine aussieht wie Mario und der andere ist Peach,
ja,
dann ist es irgendwie lustig.
Also,
das nimmt dem Ganzen so ein bisschen...
Ich habe es schon mal erzählt, ne? Ich habe mal gesehen, dass ein Super Mario-Typ sich gehauen hat mit jemandem, der als Schildkröte verkleidet wurde. Und das ist einfach so, what the fuck, ist das lustig.
Ja, oder wenn dann, keine Ahnung, wenn so eine riesige Banane plötzlich irgendwie sich übergeben muss. Das ist so, es nimmt der Realität irgendwie die vermeintliche Gefahr oder auch die reelle Gefahr. Wobei, also, oberflächlich gesehen,
ja, klar.
Darunter liegt natürlich. Egal, ich habe, bevor wir jetzt hier uns weiter zeitlich verordnen, was nicht so gut ist, weil man diesen Podcast jederzeit hören kann. Wir haben ja manchmal Geschäftsideen.
Mhm.
Und viele der Ideen klingen verrückt, aber ich bin mir sicher, sie wären, wenn man sie mal angehen würde, Goldgruben.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob wir diese Idee mal hatten, aber ich glaube schon. Und ich glaube, wir hatten sie sehr explizit und sie wurde jetzt umgesetzt. Und zwar,
jetzt bin ich gespannt,
habe ich herausgefunden, dass es eine App gibt, mit der man sich Doppelgänger mieten kann, die Sachen für einen machen. Hatten wir genau diese Idee nicht schon mal?
Ja, die hatten wir.
Und das Ganze hat angefangen mit einem Menschen, ich glaube, er heißt Uber, also O-O-B-A-H.
Christian Uber.
Ah, sehr gut.
wir hatten die Idee, wir haben über die Idee hier mal geredet und wir hatten die Idee auch mal beim Neo-Magazin.
Doppelgänger buchen?
Ein Doppelgänger buchen, ja.
Das weiß ich gar nicht mehr. Also,
da wenn man, warst du noch nicht da.
Die Grundidee der App und wahrscheinlich dann auch von dem Einspieler, den ihr dann gemacht habt, war, dass wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, mit deiner Freundin Schluss machen musst, aber keine Lust hast, mit deiner Freundin Schluss zu machen, die einfach einen Doppelgänger buchst, der das für dich erledigt.
Kurzer Fun Fact, in der App, in dieser Mats vom Neo-Magazin spiele ich mit.
Mhm.
Desaströs schlecht. Das war, glaube ich, mein zweiter oder dritter Tag dort. Und die Mats ist mittelmäßig lustig geschrieben. Und die wollten mich halt mal ausprobieren, wie ich so vor Kamera bin. desaströs.
Aber das war absolut dann furchtbar. Anscheinend der Grund, warum sie nach Verstärkung gesucht haben. Und dann konnte ich ins Spiel kommen. Also im Nachhinein
dann. Ja, du spielst ja gut. Ich nicht. Ganz, ganz furchtbar. Es ist ganz, ganz schlimm. Aber da ging es da genau darum, dass man sich Doppelgänger für Sachen mieten kann, die unangenehm sind. Und auch prominente Doppelgänger. Genau, es war prominente Doppelgänger für irgendwas.
Ach so. Ja. Ja, aber das ist einfach, das ist ja ein echtes Ding. Es gibt ja, Leute,
ich weiß
die
nicht mehr genau, wie der Twist
dubeln.
War. Weiß ich nicht mehr. Ja, und okay, erzähl weiter.
Ja, es geht auf zurück auf einen Menschen, der, ich glaube, das ist sein echter Name, vielleicht ist auch ein Künstlername, OOBAH heißt der, glaube ich. Der arbeitet für die Vice, das Magazin. Und der hat damals, das kann ich gleich auch erzählen, weil es unglaublich lustig ist, aber der hat den erfolgreichsten auf TripAdvisor, das erfolgreichste Restaurant Londons geführt. Mhm. Und der Twist war, dass es das nicht gab.
Oh.
Dann wurde daraus so eine dicke Story, die mega lustig ist, kann ich gleich erzählen, dass er von sehr vielen Leuten für Interviews angefragt wurde, bis er irgendwann gedacht hat, ich schaff das nicht. Aber die Leute wissen ja auch gar nicht, wie ich aussehe. Und hat einfach andere Leute zu diesen Interviews geschickt. Und es hat so gut funktioniert, dass er sich dachte, so, wenn ich das kann, das andere Leute für mich wegzuschicken, dann können das doch auch andere. Und dann hat er angefangen, hat er diese App gemacht. Und hat dann zum Beispiel jemanden, der gesagt hat, oh, ich bin irgendwie, wir haben jetzt 10 Jahre Abi-Feier. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein Loser und ich werde da irgendwie vor allen anderen abkacken. Ich möchte da nicht hin. Dann hat er gesagt, kein Problem. Wir schicken einen erfolgreichen Doppelgänger von dir hin und gucken, wie es funktioniert. Und hat super funktioniert.
Das ist eine super Idee.
Er hat auch, also gibt es ganz viele Beispiele. Ein Mann, der, also seine Frau will halt seit jeher Fallschirm springen und er hat mega Schiss davor.
Ja.
Ist aber ihr Lebenstraum, mit ihm zusammen zu springen. Haben sie einen Doppelgänger geschickt. Und die Frau so, ja, ich bin so froh, dass wir das endlich gemacht haben.
Wie lange hast du es nicht gemerkt?
Bis halt so dann das Video rauskam.
Ach, weil er natürlich auch eine Brille auf hatte.
Naja, und nee, weil der Uber das begleitet hat, um halt als Werbung für seine App quasi, als lustiger Einspieler.
Also aber wie kann sie es denn nicht bemerken? Also
naja, also bis kurz vorm Einstieg ins Flugzeug ist es der echte, dann kommt der Doppelgänger ins Spiel.
Ach, krass.
Und dann springen die halt, die sind ja auch hintereinander irgendwie geheftet. Und auf dem Boden rennt halt der Doppelgänger weg und der echte kommt wieder hin und sagt, oh mein Gott, das war verrückt. Oder ja, ich bin so froh, das war so ein Liebesbeweis.
Das ist ja mega cool.
Ja, auch bei dem Typen, der dann bei dieser Highschool-Reunion
so ein Liebesbeweis. Und ich fand irgendwie hot, wie du da so hinten auf mir drauf geklemmt bist. Und dein Körper fühlt sich irgendwie viel besser an. Hast du trainiert?
Diese 10 Minuten mit dir im Flugzeug.
Ja.
Waren die besten 10 Minuten unserer Beziehung.
Ja, genau. Wir hatten so richtig Deep Talk.
Ja, okay. Naja, egal, mega lustig. Aber ich bin mir sicher, wir hatten die Idee schon mal. Und die Geschichte, wie dieser Uber-Typ auch das erfolgreichste Restaurant Londons ins Leben gerufen hat, ist auch so eine Idee, wo ich denke, verdammt, wir waren auch schon nah dran an so einer Idee, glaube ich. Der hat einfach das online gestellt und hat Freunde gebeten, das zu bewerten. Und die haben das immer bewertet, dann wurde es halt gut bewertet, war im Internet sichtbar und dann haben immer mehr Leute angerufen, die wirklich Interesse hatten, in diesem Restaurant irgendwie zu essen. Und der hat halt immer gesagt, wir sind fully booked.
Kein Tisch frei.
Kein Tisch frei. Und dadurch wurde das so ein, dadurch wollten die Leute nur noch mehr dahin. Ja,
natürlich.
Und das ging über ein halbes Jahr so, bis irgendwann die Nachfrage so groß war, dass er sich dachte, und er war dann auch auf Platz irgendwie 10 der bestbewerteten Restaurants, sie dachte, weißt du was, fuck it, ich zieh's einfach durch. Hat in seinem Garten ein paar Stühle aufgestellt, hat ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler angeheuert, die andere Gäste darstellen sollen, hat sich irgendwie das Menü ausgedacht und meinte, ja, wir bestellen keine Gerichte, wir bestellen Gefühle und hat halt so quasi so mega Hipster-Läden persifliert und die ersten 5 Gäste zugelassen, irgendwelche Influencerinnen und Influencer, die so geblendet von der Atmosphäre waren, von dem oh, alles ist so speziell und es ist so eine Experience und die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler, die halt die ganze Zeit laut darüber reden, wie toll sie das Essen finden, dass sie das noch weiter gepusht haben und dann
aber gab's auch was zu essen?
Ja, und zwar Mikrowellenessen.
Das ist fantastisch.
Und dann wurde es auf Platz 1 der besten Restaurants Londons auf TripAdvisor ist es dann aufgestiegen. Und dann musste er irgendwann sagen, Leute, es war ganz lustig bis hierhin, aber mein Telefon klingelt alle 2 Sekunden.
Außerdem habe ich als Koch Alfons Schuberg eingestellt und jetzt haben wir irgendwie finanziell Probleme.
Ich muss das jetzt auflösen. Hat halt aufgelöst, dass es das einfach nur ein Experiment war. Und dieses Restaurant existiert nicht. Und die haben Mikrowellennahrung bekommen. Und es ist alles Bullshit.
Das ist ja mega funny. Ich würde sowieso, wenn ich einen Laden hätte, immer Leute anstellen, die entweder vor dem Laden stehen oder drin sitzen.
Und das gibt es. Eine Kollegin von uns, Katjana Gerz, hatte diesen Job mal.
Stimmt, das hast du schon mal erzählt.
Die war Windows-Hitter. Die hatte in Amerika in einem Restaurant, wurde sie dafür angestellt, im Schaufenster, also das ist kein Schaufenster, aber halt prominent in dem Restaurant zu sitzen und so zu tun, als würde sie da mega zufrieden essen.
Mir fällt es ab und zu auf, Ich war jetzt die letzten Tage in Barcelona, können wir gleich eigens drüber reden. Aber da war es oft, oder zweimal war es so, dass in Joy, der Kumpel von mir und ich, mit dem ich dort war, in eine Bar gegangen, in der recht wenig los war. Und weil Leute gesehen haben, dass wir reingehen, sind die auch reingegangen. Also weil die halt irgendwie, also jeder guckt ja dauernd auf Google, was ja, ist okay bewertet, wo kann man hin. Und das haben wir vielen Leuten abgenommen. Weil die gesehen haben, wir haben vorher aufs Handy geguckt, sind reingegangen, also muss das okay sein, sind die Leute halt auch reingegangen. Das fand ich ganz gut.
Ja, so bin ich aber auch. Also meine Realität ist so biegbar, dass wenn ich in einem Restaurant sitze, dasselbe Restaurant und links und rechts um mich herum sagen Leute, wie toll sie es, lecker und fantastisch sie es finden, denke ich mir auch, ja, muss ja ganz gut sein. Hm. Und wenn dieselben Leute im selben Restaurant beim selben Essen sagen, wie schlimm es ist, denke ich, ja, stimmt, das ist schon nicht so gut. Also ich bin da sehr bewusst, was für einen schwachen Geist ich da habe und was für ein scheiß Herdentier der Mensch ist. Und es gibt ganz viele Läden, bei denen ich denke, da müssen irgendwelche Tricks im Spiel sein. Es gibt keine Möglichkeit, warum die sonst irgendwie noch am Leben sind. Verknappung
ist halt schon oft ein Trick, ne? Aber dieses Beeinflussen, ich habe das letztens selber gemerkt, wir haben ja mal drüber geredet, dass ich gern Stifte mag. Stifte sind ein Thema für mich. Und ich war in so einem Schreibwarenladen und habe mir einen Stift ausgesucht und wollte mir einen neuen kaufen. Und da kann man ja immer auf so Zetteln, die neben der Auslage liegen, kann man die Stifte ja ausprobieren. Da habe ich es ein bisschen rumprobiert, habe mich für einen Stift entschieden, den ich gut finde. Und neben mir war eine Frau, die nicht selber ausprobiert hat, sondern immer nur geguckt hat, welchen Stift ich ausprobiere, ja, wie das dann aussieht und für welchen ich mich entscheide. Und dann bin ich zur Kasse und sie hat irgendwie noch ein bisschen gebraucht und stand dann hinter mir, hatte einen anderen als ich. Das ist ihr dann aufgefallen, dass sie den falschen genommen hat, dann ist sie nochmal zurück,
ja,
und hat sie den geholt, den ich geholt habe.
Da kann man
und,
nichts gegen tun.
Und sie meinte dann zu mir so, oh Gott, ich merke gerade, wie leicht beeinflussbar ich bin.
Ja, genau das wollte ich sagen, da kann man nichts gegen tun. Nee. Diese Psychologie funktioniert selbst bei so wirklich offensichtlichen Dingen, wie wenn Preise gedruckt werden und dann wird aber auch schon dieser rote Strich gedruckt mit und daneben der neue Preis, mhm, als wäre es runtergesetzt worden, wo aber klar ist, du, das wurde alles zeitgleich gedruckt. Klar. Es ist also
normal. Aber trotzdem freue ich mich, wenn es runtergesetzt
ist. Ich bin mir bewusst, dass das runtergesetzte der eigentliche Preis ist. Weil ihr habt zeitgleich mit dem Originalpreis schon den Preis durchgestrichen gedruckt und den neuen Preis daneben. Es gibt gar keinen Sinn.
Ja.
Es ist offensichtlich ein Trick und trotzdem denke ich mir, oh, Schnapper machen, zuschlagen.
Ich bin auch so ein Schnäppchen-Typ, auf jeden Fall.
Ja, naja, und was ich auch nicht verstehe, sind so manche Läden, wo man vorbeiläuft und denkt, wer kauft da ein? Die so super speziell sind. Zum Beispiel Kostümläden, wo ich mir denke, ich verstehe es an zwei Tagen im Jahr, Halloween und Karneval, aber was machen die anderen 363 Tage im Jahr?
Ja, Kostümpartys, glaube ich, Hochzeiten sind, glaube ich,
ein Ding. Aber wie häufig kann man kann es ein Event geben, wo man sich als.
Aber ist schon oft Motto-Party, oder? Ist schon oft so 30. Geburtstag und Motto-Party ist Fluch der Karibik oder so.
Aber reicht das aus, um ein ganzes Geschäft am Laufen zu halten?
Vor allem, es reicht, würde wahrscheinlich in Deutschland ein Geschäft reichen.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Es gibt hier in Köln einen Laden, das ist ein Ballonladen. Kennst du den?
Ja, ich weiß. Auf der Aachener Straße.
Ja, genau. Und der verkauft nur Ballons. Und ich habe noch nie gesehen, dass da jemand rein ist. Und ich habe aber auch noch nie gesehen, dass da jemand rausgekommen ist mit so ganz vielen Ballons. Aber trotzdem, den gibt es also sehr viel länger wahrscheinlich schon, als ich in Köln lebe. Wie hält der sich?
Das glaub, also
wann ist eine Situation, wo du dir gedacht hast, fuck, jetzt ein Ballon?
Ja, eben. Und vor allem, wo ist die Situation, wo ich gerade in der Nähe dieses Ballonladens war? Weil selbst wenn ich mir denken würde, ich hätte jetzt so gern einen Ballon, wie sehr muss ich diesen Ballon wollen, dass ich mir aus dem Haus wage, ins Auto setze oder in die Bahn, zu diesem Laden fahre, in diesen Laden reingehe und mir diesen Ballon hole.
Es ist ja auch nur, also da gibt's natürlich so Motivballons, aber die kauft man ja auch nur auf dem Rummel, oder?
Ach, also
und das zweite, wo es Ballons halt, wo man Ballons halt braucht, sind so, wo man so einen Wunsch dran schreibt und das dann so steigen lässt.
Das passiert auch nur bei irgendwelchen Firmen-Events oder sowas.
Ja, Hochzeiten, glaube ich, auch.
Oder wieder. Hochzeiten. Ja, Hochzeiten sind eine Verschwörung jeglicher Lobby.
Moneymäßig.
Ist einfach nur, es gibt so viele Dinge, die man nur für Hochzeiten braucht und kaufen muss. Allein, dass man irgendwie das Brautkleid und den Anzug oder was auch immer,
ich glaub,
den trägt
Anzug,
man ja nicht.
Kann man nicht Anzug nochmal tragen?
Also ich glaube, Anzug geht schon,
auch irgendwann bald heiraten.
Aber Brautkleid?
Brautkleid ziehst du nur einmal an. Ja. Und dann, wenn du eine Tochter haben solltest, wird es vererbt und weh, die zieht es nicht an.
Das naja, und es wird vor allem immer wieder drauf referiert von wegen, ja, da habe ich mal reingepasst.
Ja, da habe ich mal reingepasst. Stimmt.
Oh, da habe ich ja mal reingepasst. Ne?
Aber wie ist es beim Anzug? Wenn ich mir jetzt einen Anzug für die Hochzeit kaufe, kann ich den nicht auch noch zu anderen Events anziehen?
Kommt auf den Anzug an, aber bestimmt. Schon, man hat das ja, als Mann hat man es eh leichter.
Ja.
Oder auch, also die Taubenlobby, die Cloudbraut-Lobby, die Brautkleid-Lobby meine ich, ja. die Ballon-Lobby, die sind halt alle angewiesen auf das Konzept Hochzeit.
Kirche, ein bisschen.
Ja, ja, ich glaube, der Zug ist, die haben andere Probleme.
Ja, das stimmt. Ja, aber das stimmt. Es gibt so Läden, wo man nicht genau weiß, wie überleben die?
Naja, oder
Geldwäsche. Warst du in deinem Leben mal in so einem richtigen Souvenirladen? Also wenn du jetzt in der Stadt warst und an so offensichtlich, also wenn du in Köln hier in einen Souvenirladen gehst, wo es so eine Figur, was weiß ich, wo es so ein Miniaturdom gibt, ja, und ein Kölschglas und ein Gaffel-T-Shirt. Also wo es wirklich so auf die 12 einfach Touri-Stuff
ist. Nicht in Deutschland, aber im Ausland mache ich das häufig. Echt? Und es tut mir immer so leid, weil es sind halt so Läden, wo man so stöbert, so Stöberläden, wo dann halt so 200 Figuren sind von irgendwelchen Rittern oder so oder Miniaturfiguren oder so Wackelkopffiguren, wo ich denke, wer kauft sich das?
Ja.
Wie könnt ihr euch über Wasser halten? Welcher Mensch kommt in diesen Laden und denkt sich, ja, jetzt so eine Messingfigur von einem Gladiator?
Es ist, glaube ich, doch immer so, dass du in den Laden gehst am letzten Tag von deinem Urlaub und dir fällt ein Fuck, ich brauche noch ein Mitbringsel.
Aber selbst dann shit. Kaufst du nicht diese weirden Büsten, die da immer sind, ja, sondern halt so einen Flaschenöffner oder so. Oder ja, so ein Magnet für den Kühlschrank.
Magnet für den Kühlschrank ist Classic. Flaschenöffner finde ich auch gut. Ich war in Barcelona in so einem Laden, weil wir noch ein Geschenk gebraucht haben für Joy musste jemandem eine Kleinigkeit mitbringen.
Okay, einmal ganz kurz nur zum einen. Und du warst in Barcelona.
Ich war in Barcelona.
Und hast hier, kann man schon so sagen, einen Lebenstraum erfüllt.
Ja, das war echt fantastisch.
Und zwar warst du bei einem Bayern-Spiel, ja, richtig?
Genau. Barcelona gegen Bayern Champions League-Spiel. Und es war, ich glaube, das hätte sogar dich geflasht, ehrlich gesagt. Also das war das Stadion in Barcelona, das Camp Nou, das ist das größte Stadion in Europa. Da passen knapp 100.000 Menschen rein. Und wenn du da in dieses Stadion reingehst, du kannst dir das nicht, also ich war schon in vielen Fußballstadien, aber du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Energie
da ist. Ja, das glaube ich sofort. Und du warst da mit einem Kollegen von uns. Einen
guten Freund, ja, mit Joy war ich da und haben uns ein Airbnb geteilt und waren da 2,5 Tage dort und ein bisschen die Stadt mitgenommen und so. Und der ist kein Fußballfan, also ein bisschen wie bei dir, aber der war auch so holy shit, ist das krass. Also, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es auf Instagram gepostet. Das Stadion ist so ein klassisches, altes Fußballstadion, nur viel, viel größer. Und die Auswärtskurve, also wo die Bayern-Fans waren, ist es der am weitesten entfernte Ort, wo man im Stadion sein kann.
Im Bezug zum Feld? Oder
Bezug zum, ja, Feld, ja. Also ganz, ganz oben hinten eigentlich. Aha. Und da waren, glaube ich, 5.500 Bayern-Fans, also die komplette Bayern-Kurve war ausverkauft. Und leider war es so, dass Barcelona kurz vorher erfahren hat, in Anführungszeichen, dass die nicht mehr weiterkommen können in der Champions League, weil ein anderes Spiel.
Also es ging eigentlich nicht mehr um irgendwas.
Für die ging es um nichts mehr, für Bayern ging es nur um Gruppensieg. Aber irgendwann war es dann so, die Stimmung im Stadion, wurden dann die Barca-Fans angepisst, weil die Bayern-Fans das Stadion so geowned haben. Mhm. Also mit Fangesängen, ja, und mit Jubel und mit Lärm und so weiter, dass die dann angefangen haben, dagegen zu halten. Und dann war es in diesem Stadion so laut, sowas habe ich noch nie erlebt.
Ah, okay. Du hast
die Energie gespürt.
Es ging dann schon gar nicht mehr darum, das Team anzufeiern, sondern einfach lauter zu sein als die Fans des gegnerischen Teams.
Bayern hat halt 3-0 gewonnen. So. Ja. Also für
das Fußballspiel schon längst vorbei und die singen noch.
Und jetzt pass auf, das Fußballspiel war schon längst vorbei und alle Barcelona-Fans, also es war fast komplett ausverkauft. Ich glaube, es waren irgendwie 90.000 Menschen da drin. Und die Barcelona-Fans mussten schon raus aus dem Stadion. Und es ist immer so, wenn du bei einer Auswärtsfahrt bist, dass du in dem Auswärtsblock noch recht lange bleiben musst, damit es keine Schlägereien gibt und irgendwie keinen Stress gibt und so. Und wir mussten, glaube ich, echt noch eine Stunde in diesem Block bleiben. Und die ganzen Bayern-Fans haben einfach durchgesungen, eine Stunde. Und ein Bekannter von mir, der war mit dem Schweizer Fernsehen dort und hat da kommentiert und war noch im Stadion, hat von gegenüber gefilmt, wie diese komplette Bayern-Kurve oben in dem komplett leeren Stadion singt. Und du hörst bei dem auf dem Handy, wie das in dem Stadion gehallt hat. Das muss ich jetzt mal zeigen. Und das war so geil, weil einfach uns hat dieses fucking Stadion gehört. Also es war Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich
ja, du hast auch so ein Leuchten in den Augen. Wir haben schon über viele Dinge geredet. Ja. Und noch nie hattest du so eine Leidenschaft für irgendwas. Was mir sehr leid tut für jegliche menschliche Beziehung, die du irgendwie
hast. Es ist wirklich, es war wirklich ein fucking Traum. Und das Spiel war wahnsinnig gut. Und danke an Flo von Unfair Athletics, von der Münchner Klamottenmarke, der die Tickets besorgt hat. Ich kann es nur jedem empfehlen, in das Stadion zu gehen. Das war irre. Und Barcelona, warst du schon mal in Barcelona?
Nee.
War für mich wirklich eine Top 3 Städte, in der ich je war. Also, wir haben letzte Woche drüber geredet, die perfekte Stadt, spinnenfrei,
ja.
Am Meer und Köln ist schön. So, und Barcelona kommt da schon nah hin. Also du bist am Meer, das ist völlig irre, das ist ein unfassbar schönen Sandstrand, wo einfach die schönsten Menschen der Welt die ganze Zeit Beachvolleyball spielen und noch gebadet haben. Ist einfach Ende Oktober und die Leute sind einfach im Wasser. Und dann hast du halt in der Stadt wahnsinnig viele einzelne kleine Städte, mehr oder weniger. Also die Viertel sind eigentlich so einzelne Städte und du hast halt alles, von irgendwie der wunderschönsten Altstadt bis zu irgendwie einer Luxus-Shopping-Meile, was jetzt nicht so meins war, aber gibt ja auch Leute, die das mögen, zum schönsten Park, in dem ich jemals war. Also einfach, ist lächerlich.
Das finde ich immer ganz schön im Kontrast zu neueren Städten, zum Beispiel amerikanischen Städten, weil in Europa die Städte sich ja sehr organisch entwickelt haben und dadurch sehr chaotisch sind. Also ich stelle mir Barcelona auch sehr verwinkelt vor.
Teilweise, aber die großen, also die Viertel sind eigentlich fast unterteilt, wie es New York ist.
Ah, okay.
Also mit großen Avenues und dann Querstraßen.
Ah, okay,
so
weil das finde ich immer ganz lustig zu sehen, ja. Dass in Amerika dann so wirklich wie mit dem Lineal gezogen, man da irgendwie diese Viertel hat und weiß genau, okay, alles ist schön geordnet und europäische Städte ist einfach so, du willst irgendwas finden? Ja, fick dich. Du musst durch 30 Seitengassen, dann musst du hier diese Straße entlang, die sich sechsfach biegt und dann, oops, sorry, falsches Viertel.
Ja, also wir haben uns immer so einen Punkt, das finde ich eigentlich immer am schönsten, wenn ich in einer Stadt bin, die ich nicht kenne, so einen Punkt aussuchen, der relativ weit vom Startpunkt entfernt ist und dann da hinlaufen, aber halt Abzweigungen nehmen und so. Das fand ich immer am coolsten. Also wir haben am ersten Tag gesagt, komm, lass zum Strand laufen. Von unserem Airbnb aus war das ungefähr so eine Stunde. Und gebraucht haben wir dann zwei, weil wir halt irgendwie dann noch durch die ganzen Straßen und so gelaufen sind. Und wollte ich noch erzählen, und zwar würde mich interessieren, wie du da reagiert hättest. Wir hatten zu zweit haben wir uns ein Airbnb genommen, war voll die schöne Wohnung, hatte eine tolle Terrasse mit Blick über die Stadt und das war mega geil. Und das war das erste Mal, dass ich alleine mit einem Freund ein Airbnb genommen habe. Also sonst halt immer Urlaub mit Belly oder in einer größeren Gruppe. Und jeder hatte ein Schlafzimmer, es gab ein Badezimmer und wir sind halt da angekommen und dann, jetzt ist meine erste Frage. Die Schlafzimmer in dem Airbnb waren beide schön, aber eins war wesentlich schöner als das andere.
Also es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass sobald eine Tür aufgeht, egal ob man in einer größeren Gruppe ist, in einer kleineren Gruppe, ist das Rennen offiziell gestartet.
Das ist das Germany's Next Topmodel Gesetz.
Genau. Ich würde, also mache ich auch immer reinstürmen.
Ja.
Egal was kreischen. Und auch egal, was für ein Kontext das ist, selbst wenn ich irgendwie mit Geschäftsleuten oder so unterwegs bin, egal. In dem Moment verwandelt sich jeder in einen 17-jährigen Modelanwärter, der bei Jeremy's Next Topmodel zum ersten Mal die Villa sieht. Es wird geschrien, es wird gerannt und es wird vor allem, werden die Betten abgecheckt. Weil natürlich, wer sich zuerst aufs Bett schmeißt, dem gehört dieses Bett.
Ja, ist es so, dass du dich zuerst aufs Bett schmeißt oder wirfst du schon mal auf ein Bett einen Rucksack und guckst dann schon mal kurz dann weiter?
Das ist ein Arschloch-Move.
Das ist ein Arschloch-Move. Okay.
Das, finde ich, ist ein Arschloch-Move. Und ich finde, das macht dieses Rennen auch aus. Du musst dich entscheiden, aber wenn du dich entschieden hast, hast du dich entschieden.
Und, ja, finde ich auch wie beim Schach. Wenn du eine Figur berührt hast, musst du ziehen.
Berührt, geführt, hingeschmissen und gekreischt und du musst drauf schlafen.
Genau.
Und ich mache immer die falsche Wahl. Ich wähle immer zu früh und merke dann, ich mag eigentlich gar nicht das obere Hochbett. Na, jetzt ist es zu spät.
Ja.
Statt einfach in Ruhe kurz die Situation zu sondieren, kreische ich immer, renne zuerst wohin und erstmal so den Spatz in der Hand.
Ja.
Ich versuche das, was ich auf keinen Fall haben will, auszumachen und nehme dann irgendwas anderes.
Das war bei uns ein bisschen schwierig, weil wir mit dem Typen, der das Airbnb, also vermietet hat das wahrscheinlich irgendeine Firma, keine Ahnung, aber der Dude, der sich halt darum gekümmert hat, dass er irgendwie die lokale Kurtaxe noch eingesammelt hat und uns ein bisschen was erzählt hat und so, der war halt dabei. So, das
trotzdem,
heißt, einer von uns,
das wird er respektieren.
Einer von uns beiden musste mit dem reden. Und derjenige war ich. Ich muss halt mit dem sprechen, dann kriegt er irgendwie.
Fände ich lustig, wenn du im Vordergrund so mit ihm so redest, ja, und what are the What are the check-in and check-out-times? Und dann kommt Joy so von einem Badezimmer zum anderen, von einem Schlafzimmer zum anderen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, yeah, and check-out will be at 10 o'clock.
Joy hat natürlich währenddessen die Wohnung angeguckt.
Ja.
Hatte also einen großen Vorteil. War auch auf der Terrasse schon oben und ich musste ewig mit dem Typen reden, Alter. Das ist auch so, wenn man in so einem Airbnb ist, man wünscht sich nichts mehr, als dass der Mensch, der einem das zeigt, geht. Und ja, der war nett und so, bla bla bla, ist dann irgendwann gegangen und dann habe ich gewartet. Und Joy hatte sich noch nicht entschieden für ein Schlafzimmer. Das, und das eine war wirklich zum Hinterhof und ein mittelmäßig großes Fenster, relativ klein. Und das andere war halt so ein riesengroßes Panoramafenster vorne raus mit Blick über die Stadt. So, es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, aber bei dem einen war Katja schon im Bett, bezahlterweise, und hat so, oh ja, voll bequem. Oh, das Bett ist ja super. Und dann dachte man sich natürlich, ja gut, dann muss das ja wohl besser sein.
Dann war kurz Stille und dann meinte ich so, welches Schlafzimmer bist du? Und dann hat er gesagt, du, mir ist egal.
Ja,
und
aber
was machst du jetzt?
Das ist die klassische Pizzasituation. Das letzte Stück Pizza. Und es ist wie in einem Sergio Leone-Western, wo dann alle Beteiligten in den Startlöchern stehen. Und so von der eine guckt zum anderen, der andere guckt zum anderen. Spannende Musik.
Ja.
Im Hintergrund geht die Sonne unter. Alle schwitzen.
Saluntür knarzt.
Ja, Saluntür knarzt. Spuren Leute machen klimpern. Die Fenster zu. Und alle sind bereit zuzugreifen, aber niemand will zuerst zugreifen.
Ja, wer zuerst zieht, verliert meistens, ne?
Ja, und das ist genau so eine Situation. Du und Joy, ihr guckt euch an und nehmt, ja, mir ist egal, ja, mir ist auch egal.
Nee, er hat gesagt, mir ist egal, dann hab ich gesagt, okay, nehme ich das. Und hab das schönere Zimmer genommen.
Hast sofort zuerst gezogen?
Sofort das schönere Zimmer genommen, tatsächlich. Wenn ich mir gedacht habe, ja, du hattest jetzt Zeit, das zu nehmen, das wäre für mich völlig okay gewesen. Du hast jetzt nochmal die Wahl, du sagst, dir ist egal, dann entscheide ich mich jetzt für das schönere Zimmer.
Ja, finde ich in der Praxis die bessere Variante. Man sollte einfach klar kommunizieren, was man möchte und auch nicht immer dieser Tanz, den man dann macht, mit dem, okay, ich weiß, was ich will, aber ich glaube, er will, dass ich das nicht sage.
Und das ist so wichtig, das habe ich auch gelernt in so einem Urlaub zu zweit mit jemand, also ich kenne Joy gut natürlich, aber das erste Mal in der Wohnung mit dem zusammen so und quasi 24/7 aufeinander hocken, oder 24 Stunden am Tag aufeinander hocken, da musst du schon sehr deutlich sagen und kommunizieren, was du gut findest, was du nicht gut findest.
Und dich auch darauf verlassen können, dass der jeweils andere das auch tut.
Und das haben wir haben sofort gesagt, so, wenn dich was stört, sag's.
Und da bin ich leicht traumatisiert von meinem kulturellen Hintergrund, weil in der Türkei oder in der türkischen Kultur meiner Erfahrung nach ist so ist, dass dieser Tanz sehr wichtig ist.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum dann häufig Unterschiede entstehen in Erwartungshaltung. Dass wenn ich zum Beispiel bei Freunden von mir war und gefragt wurde, hey, möchtest du irgendwas? Ich natürlich erstmal gesagt habe, nein, weil ich das so gelernt habe, weil ich weiß,
dir wird beigebracht.
Dieser Tanz, das ist eine Aufforderung zum Tanz, die Hand wird gereicht und man nimmt an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Oma bin oder bei anderen in der Türkei war, dann hieß es nein, dann hieß es, bist du sicher? Dann hieß es ja, ganz klar, auf keinen Fall. Dann hieß es, ich kann dir ein Sechs-Gänge-Menü machen. Sag ich, nein, auf keinen Fall, ich habe gar keinen Hunger. Es ist überhaupt kein Ding, komm, setz dich doch mal, dann werde ich an den Tisch gezwungen, dann sage ich, ich möchte wirklich nichts essen.
Und wie ist dein State of Mind in dem Moment? Möchtest du wirklich nichts essen?
Oder? Es ist wie eine Verhandlung. Es ist wie bei eBay Kleinanzeigen. Ich möchte einen okayen Snack.
Was letzte Gang?
Genau, ich möchte einen okayen Snack. Ja. Und der andere möchte auch, hat einen okayen Snack anzubieten. Mhm. Aber er muss starten bei 6-Gänge-Menü. Ich muss starten bei, ich will auf keinen Fall irgendwas, sonst bringe ich mich um.
Wie anstrengend.
Damit wir irgendwann in der Mitte landen, beim Kompromiss, den eigentlich beide wollen, nämlich, komm, iss einen kleinen Snack.
Und beide wissen ja auch, dass es darauf rausläuft.
Ja, aber du musst halt diesen fucking Tanz machen. Das ist mega anstrengend und auch nicht gut für zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Viel besser wäre zu sagen, was willst du, zu sagen, was man möchte. Und der andere akzeptiert das, weil er weiß, klar, das ist jetzt nun mal so. Und ich muss jetzt nicht irgendwelche versteckten Motive herauskitzeln und 10-mal nachfragen.
Ja, wir hatten auch so einen Moment. Wir sind am Dienstag gelandet, waren bis Donnerstag und waren Dienstagabend relativ lang draußen, relativ viel Bier getrunken und so. Und dann war es am Mittwoch so, wir waren frühstücken und wir haben gemerkt, so beide brauchen eigentlich eine Pause. Und dann haben wir sehr schnell gesagt, wollen wir uns einfach nochmal 2 Stunden hinlegen? Jo.
Ja.
Und dann haben wir einfach und nicht so dieses Gefühl so, oder willst du eigentlich nochmal an den Strand?
Ja.
Oder sollen wir nicht noch in ein Museum? Wo beide haben so gar keinen Bock auf einen anderen. gar keinen Bock. Und dann waren wir 2 Stunden haben uns nochmal ins Zimmer gelegt. Ich in das sehr viel schönere. Und dann war die Batteries waren recharged und dann sind wir ins Stadion.
Das, das Schlimmste ist dann, wenn so eine Situation ist und es geht, dieser Tanz geht eine halbe Stunde lang. Möchtest du was essen? Nein, ich möchte nichts. Ist ein bisschen, nein, nichts. Und dann geht die eine Partei nach Hause und im Auto auf dem Weg nach Hause hieß es, die haben uns nur einen leichten Snack angeboten. Kannst du das fassen? Wirklich?
Ja.
Also deswegen, und ich hatte das auch häufiger, dass ich bei dann als junger Erwachsener, wo ich noch nicht ganz gecrackt habe, dass das nicht so gesund ist, die Art der Kommunikation. Häufig, dass wenn ich dann da irgendwo zu Besuch war und es hieß, möchtest du was trinken? Nein, okay. Ich dachte, was für ein Arschloch. Wie, nein, okay, was soll das denn jetzt heißen?
Ja.
Wie, ich kriege jetzt nichts zu trinken? Ich verdurste. Und dann wird sogar vielleicht noch mal ein zweites Mal gefragt. Bist du sicher? Ja, ja, auf keinen Fall, danke. Es gibt bei mir einfach nichts. Ich kann es nicht fassen.
Er tut genau das, was ich sage. Frechheit.
Mein Gott, jeder weiß doch, dass ich ja 7 Mal absagen muss.
So, das Zweite, was ich fragen wollte, ne?
Ja.
Also, Situation, ich das schönere Zimmer, wir zu zweit in dieser schönen Wohnung, teilen uns ein Bad. Dienstag angekommen, machen uns noch mal beide frisch im Bad, Zähne putzen, ich habe noch mal kurz geduscht und stürzen uns in die Stadt. Laufen rum, futtern überall irgendwie eine Kleinigkeit. Da gibt es auch überall so kleine Markthallen und so Straßenverkäufer. Und es gibt auch so Spätis, wie bei uns. Die werden ausschließlich von Pakistani geführt, was ich mega geil finde. Das scheint irgendwie in deren Hand zu sein. Und überall Dosenbier getrunken und so. Kommen nachts nach Hause, hängen noch ein bisschen auf der Dachterrasse ab, hören noch ein bisschen Musik, labern. So. Dann gehen wir nacheinander ins Bad. Erst geht Joy ins Bad, macht sich fertig, gehe ich ins Bad, will Zähne putzen und unsere beiden Zahnbürsten standen in so einer Zahnbürstenhalterung. Wir hatten beide so Dr. Best Zahnbürsten, so Handzahnbürsten. Ich habe eigentlich elektrische, aber ich hatte zum Fliegen nur einen Rucksack dabei, wollte die nicht mitschleppen.
Ein unnötiger Backstory.
Finde ich nicht.
Du musst jetzt nicht die Motivation deiner Zahnbürste.
Naja, doch, weil ich, doch, eigentlich ist es sogar wichtig.
Okay.
Weil ich die Zahnbürste, die ich einmal vorher, diese Handzahnbürste, einmal vorher benutzt, und zwar bevor Belly und ich nach Italien geflogen sind, weil ich da mein Gepäck am Tag vorher schon aufgegeben hatte und im Gepäck war meine elektrische Zahnbürste drin. Weil ich aber am nächsten Morgen, als wir geflogen sind, noch Zähne putzen wollte, habe ich mir dafür eine Handzahnbürste gekauft, die einmal benutzt. Bist du noch dabei?
Ja, was ist jetzt X?
Nee, aber bist du noch dabei, weil es wird jetzt wichtig.
Ich habe
eine Handzahnbürste, die ich erst einmal benutzt habe, vor 3 Wochen.
Ja, okay.
Und die habe ich mit in Barcelona dabei.
Ja.
Die steht in so einer Halterung.
Ja.
Eine Dr. Best Zahnbürste.
Ja.
Die zweite Zahnbürste, die da drin steht, ist auch eine Dr. Best Zahnbürste, auch Handzahnbürste von Joy.
Ja.
Und Joy war gerade schon, wir haben diesen Tag verbracht, bla bla bla, Joy war gerade schon im Bad, Zähne putzen. Ich gucke auf meine Zahnbürste, also auf die gelbe Zahnbürste, das ist eine gelbe und eine blaue Zahnbürste, gucke auf die gelbe Zahnbürste und die ist benutzt. Und nass.
Und deine ist
die? Und nicht so, fuck, ist die gelbe Zahnbürste? Und mein Gedanke war, ist die gelbe Zahnbürste jetzt meine Zahnbürste? Ist die blaue Zahnbürste? Weil ich habe ja heute schon mal mit der gelben Zahnbürste, als wir gelandet waren und ich mich nochmal frisch gemacht habe, ich ja mit der gelben Zahnbürste. Aber die gelbe ist schon meine Zahnbürste. Ist die gelbe meine Zahnbürste? Es ist 4 Uhr nachts, ne? Wir haben 40 Bier getrunken. Und dann bin ich so, was mache ich jetzt? Die gelbe ist meine. Und habe mir so versucht, ins Gedächtnis zu rufen, wie diese Zahnbürste an dem Morgen, als wir nach Italien geflogen sind, bei uns aussah. Nicht so, war die blau? War die vielleicht gelb? Ja. War die doch blau? Ich frage Joy. Und dann klopf nochmal bei Joy in seinem hässlichen Zimmer. Klopf so und sag so, sag mal Joy, die Zahnbürsten, die das sind, ne? Ist die gelbe meine Zahnbürste? Also die gelbe ist meine Zahnbürste. Ich so, bist du sicher? Weil ich glaube nicht, dass ich eine blaue Zahnbürste hatte. Ich könnte mich an blau, könnte ich mich erinnern. Gelb ist so eine Farbe, die ich vielleicht mal vergessen könnte. Aber wenn ich eine blaue Zahnbürste hätte, das wüsste ich. Der ist nie hundertprozentig. Ich habe heute auch schon mit der gelben Zahnbürste Zähne geputzt und jetzt gerade auch. Ich so, ja, fuck. Wir haben beide mit der gelben Zahnbürste, haben wir dann heute Zähne geputzt. Ist die blaue wirklich meine? Also ja, hundertprozentig. Ich so, ja, scheiße. Nimm die blaue Zahnbürste und putz so den Tag weg. Das gemeinsame Zähneputzen putz ich weg. Ich hatte noch kurz überlegt, Belly anzurufen, aber ich kann nicht um 4 Uhr nachts betrunken meine Freundin anrufen und sagen, Belly, wir haben ein Riesenproblem.
Also, kannst du bitte einmal das Urlaubsalbum rausholen und nach Zahnbürsten suchen?
Ja, okay, auf jeden Fall denke ich mir sehr, komm, ist doch scheißegal, ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja jetzt die blaue, die ja die ganze Zeit schon meine war und putze damit alles weg. Leg mich pennen, stehe am nächsten Morgen auf, schreibt Belly so, mega guter Abend, bla bla bla. Weirde Frage.
Welche Farbe?
Welche Farbe hat meine Zahnbürste? Und sie, gelb.
Oh.
Und
ich so,
nein! Nein!
Aber warum weißt du das so genau, dass deine Zahnbürste gelb ist?
Weil sie eine blaue hat.
Ah!
Und weil in dieser Packung, sind weiß ich, auf jeden Fall die gelbe war all along meine Zahnbürste. Ja. Und glaube ich wieder bei Joy.
Das ist so ein Moment wie bei Dr. Phil oder so diesen Shows oder bei Brit, wo dann diese Vaterschaftstests live im Fernsehen gemacht werden, wo dann das Ergebnis zu den Zahnbürsten kommt und bei der blauen dann, es ist deine Zahnbürste und alle so stehen sie auf. Ah!
Oh Mann, und dann glaube ich bei Joy, ne? Und so, und also nach so einem, selbst wenn du Zähne geputzt hast, wenn du ins Bett gehst, nach so einem Trinkabend und also ich wollte nichts mehr als Zähne putzen.
Ja, klar.
Aber ich konnte nicht, weil die gelbe war von Joy und mir benutzt und die blaue war ja all alongs Joys Zahnbürste.
Aber die gelbe war weniger von ihm benutzt als die blaue.
Ja, aber auch benutzt.
Aber auch benutzt, benutzt, ja.
Glaube ich bei ihm, Joy ist schon komplett frisch gemacht, hat auch schon geduscht und auch schon Zähne geputzt, lustigerweise. Und da meine ich so, ja du, Junge, die gelbe ist meine fucking Zahnbürste. Er so, ah, fuck. Mhm. Und dann meine ich so, du gehst jetzt bitte runter und du kaufst jetzt 2 neue Zahnbürsten.
Mhm.
Und du hast auch gemerkt, ihm ist auch so ein bisschen schlecht. Also auch als wir getrunken den Tag vorher und dann die Information jetzt ein paar Mal mit der Zahnbürste eines Fremden geputzt haben, ist halt dann nicht unbedingt förderlich. Und dann ist er runtergegangen zum Supermarkt, hat 2 neue Zahnbürsten gekauft und ich habe ab da meine Zahnbürste immer raus aus dem Bad und auf meinen Nachttisch
gelegt. So ein Safe eingeschlossen, hast immer so einen Schlüssel um den Hals hängen.
Genau, ja.
Und der zweite Schlüssel ist bei jemand anderen, den du dann immer hochrufen musst, dann müsst ihr gleichzeitig den Schlüssel reinstecken und auf 3 umdrehen, dann öffnen sich so Klappen, dann müsst ihr beide auf den Knopf drücken.
Und dann war jetzt gelb oder blau? Es ist wirklich, das war das zweitschlimmste Zahnbürste verwechseln, was mir je passiert ist.
Das zweitschlimmste nur?
Das andere habe ich dir mal erzählt in einer der allerersten Folgen.
Oh, ich kann mich nicht dran
erinnern.
Soll
ich dir nochmal erzählen?
Ja, haben war das, Zeit. Wo dann Joy reinkam, du sag mal, wie hast du das mit dem Kloputzen gemacht? Die Klobrille ist ja so klein.
Das ist Tommy passiert.
Die Klobürste ist ja so klein.
Das ist Tommy Schmidt passiert.
Was? Dass jemand dachte, seine Zahnbürste ist die Klobrille?
Die Klobürste. Und er zum Putzen seine Zahnbürste benutzt hat. Aber musst du in irgendeiner alten gemischten Hackfolge, ja.
Aber wie kann man, Zahnbürste mit einer...
Ich weiß es nicht mehr, 100, also... Das oder kommt in der Nähe vom Putzzeug.
Wird ab einem gewissen Gehaltscheck auch die Zahnbürste prestigemächtig einfach größer?
Das war, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, das musst du ihn selber fragen. Aber das war so, dass damals jemand seine Zahnbürste zum Kloputzen benutzt hat die dann aber weiter benutzt hat.
Nein.
Das toppt auch meine Geschichte, aber die jetzt noch kommt. Aber die ist auch schlimm. Und zwar, als Belly und ich relativ frisch zusammen waren, und sie noch bei ihren Eltern gewohnt hat und ich da halt öfter bei ihren Eltern bei ihr übernachtet habe, hatte ich halt dort eine eigene Zahnbürste. Und die stand bei den Eltern im Bad in so einem Zahnputzbecher, wo auch die Zahnbürsten der restlichen Familie standen. Und keine Ahnung, ich hatte die Zahnbürste so 4, 6 Wochen vielleicht. War da sehr viel, habe da auch jeden Morgen und jeden Abend Zähne geputzt. Eines Abends komme ich ins Bad, will Zähne putzen, meine Zahnbürste ist nass. Ähnliches Szenario wie mit Joy in Barcelona. Und dann frage ich so vorsichtig, Belly, so hast du meine Zahnbürste schon nass gemacht? Was ist da passiert? Und sie so, keine Ahnung. Ich frage ihren Vater, was eine weirde Frage ist, wenn du den neu, also ich kannte den da ja erst diese 4, 8, boah, also ganz kurz erst so. So, haben sie vielleicht, also irgendwie ist die runtergefallen oder so? Und er so, nee, keine Ahnung, Mutter gleiches, keine Ahnung. Kommt der Bruder rein und sagt, was machst du mit meiner Zahnbürste?
Nein!
Ich so, was, das ist nicht dein gottverfickter fucking was? habe ich einfach da habe ich 4 Wochen, mindestens 4 Wochen, morgens und abends.
Mit dem Zahnbürste des Bruders.
Das war meine Zahnbürste. Er hat meine die ganze Zeit
mitgenutzt.
Und jetzt, Anfang und Ende reichen sich die Hände, das war eine gelbe Dr. Best Zahnbürste. Wirklich, kein Joke. Ja. Und da dachte ich wirklich, ich muss kotzen.
Ja, ich hatte sowas Ähnliches mit, dass ich dann, ich glaube, wir waren 4 oder 5 Tage mit einer Freundesgruppe weg, irgendwie in Holland irgendwo. Und mein Handtuch war immer nass. Und ich war mich so geärgert, weil ich dachte, warum trocknet das denn einfach nicht? Aber egal. Und dann am letzten Tag.
Wie bei Jenny Elvis.
Warum trocknet es nicht?
Nee, die ist auch nie trocken.
Ah! So wird ein Schuh draus.
Ja.
Und dann am letzten Tag dachte ich, egal, trocknet halt nicht, was soll's. Hab auch die anderen gefragt, so trocknet euer Handtuch auch nie? So, nö. Bis auf eine Person, die meinte, ja, meins auch irgendwie nie. Und so, ja, okay. Letzter Tag, ich will mein Handtuch einpacken, ist weg.
Oh, shit.
Sag ich, hä, wo ist denn mein Handtuch? Dann sehe ich meinen Freund, der gerade mein Handtuch zusammenfaltet und in seinen Koffer legt und denke, was machst du mit meinem Handtuch? Und dann sagt er, wieso dein Handtuch?
Oh nein!
Das ist mein Handtuch.
Aber was für eine Art Handtuch? Ist es ein Kopfhandtuch oder ist es ein auch dahin, wo die Sonne nicht scheint?
Es ist das Handtuch eines Mannes. Und dementsprechend ist es ein kleines Handtuch, das jede Pore des Körpers trocknet.
Ja,
wo man dann halt einfach, also man
für
trocknet
alles.
Halt erst oben.
Ja.
Und dann unten.
Oh,
und beim nächsten Mal hofft man, dass das eben wieder sauber geworden ist aus irgendeinem Grund und fängt wieder oben an. Und macht es dann unten. Ja, das waren kein schöner Moment.
Wie habt ihr darüber dann geredet? Also steht es heute noch zwischen euch? Weil Joy und ich haben es einfach ausgesprochen. Also wir haben einfach darüber
geredet,
das ist jetzt gerade mega widerlich.
Nein.
Wir müssen es kurz adressieren, das und das und das ist passiert.
Nein, es gab die Sekunde Augenkontakt, wo klar war, was passiert ist. Weil ich halt, also ich habe es dann nicht zu Ende ausgesprochen. Ich habe gefragt, das ist mein Handtuch. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, das ist seins.
Ja.
Eine Sekunde Augenkontakt und dann einfach habe ich das Handtuch ihm überlassen, mir einfach wortlos raus. Jesus. Und seitdem ist es nicht passiert.
Okay.
Währenddessen, das Handtuch, das genauso aussieht, ist noch im Bad und
staubtrocken.
Staubtrocken. Staubtrocken, riecht gut, unbenutzt. Ja.
Oh, super. Wie fantastisch. Ich wollte noch eine Sache kurz aus Barcelona erzählen, die ich witzig fand. Und zwar, man darf da in Kiosken und überhaupt keinen Alkohol mehr nach 23 Uhr kaufen, den man nicht dann genau vor Ort verzehrt. Also im Kiosk darfst du sowieso keinen Alkohol mehr nach 23 Uhr kaufen. Und wenn du in der Kneipe oder im Restaurant was zu trinken kaufst, musst du das da trinken. Darfst es nicht mitnehmen. Und das war ein bisschen blöd, weil wir wollten nach 23 Uhr noch auf der Straße Alkohol trinken. Und was wir immer gemacht haben, war dann die Kioskbesitzer zu belabern. Und halt irgendwie 2 Euro für so ein Bier zu zahlen. Das hat auch immer funktioniert. Aber was fantastisch war, du kriegst wohl richtig harte Strafen als Kioskbesitzer, wenn du von der Polizei erwischt wirst. Und wenn wir da illegal nach 23 Uhr noch 3 Dosen Bier gekauft haben, haben die sich benommen, als wäre gerade der Heist von Ocean's 11 am Start.
Ja, so ein High-Class-Drogendeal quasi.
Unfassbar. Bei einem Späti war es so, dass die 2 Wachposten raus. Es geht um 3 Dosen Bier, ne? Für dann 6 Euro. Die haben 2 Wachposten raus, die aber so getan haben, als. Es war niemand auf der Straße, niemand. Die so getan haben, als würden sie nicht zu dem Laden gehören.
Ja.
Und dann halt immer so um die Ecken geguckt haben. Und drin haben wir dann das Bier gekauft und als klar war, wir wollen Alkohol kaufen, hat der Pakistani nur so mit uns geredet.
Er
hat nicht mehr die Lippen bewegt.
Und weg von den Fenstern.
Weg von den Fenstern.
Folgt so, mir unauffällig.
Die sind 6 Euro und dann ehrlich so, in the back. Muss man es in die Taschen stecken und mussten dann sehr schnell gehen.
Ja, klar.
Die hatten eine Panik. Also ich verstehe das schon, klar.
Natürlich.
Aber trotzdem war es, für uns war es irgendwie so, das ist übertrieben. Das ist zu viel.
Wie zu Zeiten der Prohibition.
Ja, genau sowas. Genau sowas, nur mit weniger Lippenbewegungen.
Ja, wahrscheinlich, nachdem ihr weggerannt seid, so panisch sind die Lachen ausgebrochen.
Ja, wahrscheinlich, das kann wirklich sein. Ja, es war fantastisch. Ich will so schnell wie möglich wieder hin. Es war was für eine tolle Stadt, ey.
Ohne Scheiß. Das klingt nach, also da hast du eine Sache auf deiner To-Do-List, auf deiner Wunschlist des Lebens
konntest du abhaken. Ja, abgehakt, auf jeden
Fall. Das freut mich sehr für dich.
Ja, mein Highlight der Woche ist logischerweise auch aus der Ecke.
Ja, dann mache ich doch schnell die Formalitäten.
Ja.
Und sage vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns, wo auch immer ihr uns hört, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Lasst alle Sterne oder was auch immer das Bewertungssystem ist für uns da und einen netten Kommentar.
Und bewertet, wenn ihr Lust habt, bewertet unsere Bücher. Auch wenn ihr die nicht bei Amazon oder so gekauft habt, kann man die trotzdem dort bewerten.
Auch wenn ihr die nicht gelesen habt.
Auch wenn ihr die nicht gelesen habt, kann man die trotzdem dort bewerten. Und das hilft wirklich extrem. Also das wäre mega super.
Empfehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche hat überraschenderweise was mit Barcelona und dem Spiel vom FC Bayern zu tun. Und zwar ist es ein Zufall, den ich in dem Moment nicht fassen konnte und so im Nachhinein ist auch schwer zu begreifen. Das letzte Mal, dass ich bei einem Fußballspiel war, das war in der Allianz Arena. Ich bin Mitglied des FC Bayern Fanclub Nappburg. Mhm. Und du musst dir vorstellen, Allianz Arena riesengroß. Es strömen unfassbar viele Menschen gleichzeitig rein, wenn die Tore aufgehen so. Und ich gehe und sehe vor mir den Vorsitzenden von dem Bayern-Verein, bei dem ich Mitglied bin.
Ach,
das
süß.
Ist ein krasser Zufall. So, und ich so, Sie sind doch der Herr. Hm? Mhm. Ich bin Mitglied, Nappburg, mega geil. Und er so, du bist der Sohn vom Huber, oder? So, ja, ich bin der Sohn vom Huber. Liebe Grüße an deinen Vater, auf geht's Bayern.
Ja.
Krasser Zufall. Jetzt bin ich ins Camp Nou gegangen, also ins Stadion Barcelona, mit unfassbar vielen Menschen gleichzeitig. Und du musst wirklich, also ich habe ja vorhin schon beschrieben, wo die Plätze waren, von der Kurve wirklich bis hoch, ist unfassbar. Und lauf und sehe vor mir den Chef, also den Vorsitzenden des Fanclubs Nappburg vor mir gehen. Und ich so, Sie sind doch der Herr Dinger. Und er so, ja, du bist der Sohn vom Huber, oder? Und ich so, ja. Und er so, liebe Grüße an deinen Vater, auf geht's.
Das ist ja lustig.
Genau, der gleiche süß. Dialog. Und diese, also das ist wie, ich weiß nicht, wie die Orts dafür sind, aber das verschwindend klein.
Ja.
Und das hat mich so krass gefreut, den zu sehen, weil der auch mit meinen Eltern nicht befreundet, aber halt bekannt ist so. Und,
ja, offensichtlich.
Und das war wirklich, das ist mein Herz süß. Aufgegangen in dem Moment. War wirklich so, also das war fantastisch.
Wie lange ist das letzte Mal her gewesen? Also wie lange war es zwischen der Allianz Arena und der Barcelona?
Vor Corona. Während Corona war ich nicht, also vor Corona, weißt du, was ich meine?
Ja.
Vor den Geisterspielen, bestimmt 3 Jahre her.
Das ist einfach super süß.
Ja, das war so richtig, what the fuck? Ja, das war toll.
Ja, solche Momente gibt es manchmal, weil irgendwann, also ich habe ja auch in Münster studiert und irgendwann hatte ich die Stadt so durch, dass ich Leute, die ich nicht kenne, aber wiedererkannt habe. Weil man den schon mal irgendwie über den Weg gelaufen ist auf der Straße, ohne zu reden oder so. So wie, als wenn man so ein bisschen so bei einem Computerspiel die NPCs irgendwann, also die Non-Player-Characters, irgendwann, man kennt die halt irgendwann.
Ja.
Das ist ganz eigenartig zu merken, ja, so groß ist die Welt dann irgendwie doch nicht.
Ja, aber dann dieses wirklich unter 100.000 Menschen steht ja vor dir läuft er dann. Das ist in der Sekunde. Das ist echt, ja. Das war toll.
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, Fanclub Nappburg. Bester Fanclub.
Dann vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Bis nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.